Herzlich willkommen beim Podcast True Crime Geschichten weltweit. Heute geht es ins Jahr 1947. Um genau zu sein, ist es der 15. Januar 1947 in Los Angeles. Um 10.30 Uhr vormittags findet eine Frau mit ihrer kleinen Tochter zusammen eine Leiche auf der westlichen Seite der Norton Avenue im Stadtteil Leimart Park. Damals stand auf dem Grundstück noch kein Haus, daher gibt es auch keine konkrete Hausnummer zum Fundort. Heute denkt man ja bei Los Angeles und besonders bei Hollywood an große Villen, Stars, Sonne, Palmen und natürlich ganz viele Menschen. Aber damals war das eher eine recht verlassene Gegend. Es ist bis heute einer der brutalsten Morde und immer noch unaufgeklärt. Daher Triggerwarnung an alle, die Schwierigkeiten mit besonders brutalen oder unaufgeklärten Fällen haben. Die Leiche lag auf dem Rücken, war nackt und ungefähr auf Hüfthöhe einmal vollständig durchtrennt worden. Also der Ober- und Unterkörper waren abgetrennt voneinander. Und das sah man auch direkt auf den ersten Blick, da eine recht große Lücke zwischen den beiden Körperhälften gelassen worden war, als man sie dort am Fundort ablegte. Einige der inneren Organe wurden entfernt und an den Geschlechtsmerkmalen war die Frau verletzt worden. Ihre Arme lagen nach oben ausgestreckt, sodass die Hände über dem Kopf lagen. Das Gesicht war zur Straße gedreht und besonders brutal. Ihr wurde ein sogenanntes Chelsea-Smile ins Gesicht geritzt. Das ist quasi ähnlich wie beim Joker, also dass die Mundwinkel bis zu den Ohren aufgeschlitzt wurden. Also sie wurde regelrecht drapiert dort am Straßenrand. Im Gesicht und am Kopf waren außerdem offensichtliche Schlagverletzungen zu sehen. Die Leiche schien blutleer zu sein und hatte eventuell vorher im Wasser gelegen. Am Fundort selbst war aber kein Blut gefunden worden. Daher geht die Polizei davon aus, dass der Mord woanders geschah. Wo, weiß man bis heute aber nicht. Bei der Obduktion wurde dann noch mehr festgestellt. Es wurden Fesselspuren gefunden, und zwar an Handgelenken, Knöcheln, Oberschenkeln und auch am Hals. Als Todesursache wurde Verbluten festgestellt. Die Wunden im Gesicht und am Kopf entstanden, während das Opfer lebte. Die anderen Verletzungen und auch die Verstümmelung wurden ihr aber erst nach dem Tod zugefügt. Durchtrennt wurde der Körper mit einem chirurgischen Instrument und den Spuren nach von jemandem, der Fachwissen und Übung gehabt haben muss. Es ist einer der berühmtesten Mordfälle in den USA und auch als der Fall der Schwarzen Dahlia bekannt. Den Namen bekam sie aufgrund ihres Aussehens. Ich werde sie aber überwiegend hier unter ihrem echten Namen erwähnen, da sie den Spitznamen auch erst nach ihrem Tod bekam. Die Frau, die dort tot gefunden wurde, war Elizabeth Short und sie war gerade einmal 22 Jahre alt. Über Fingerabdrücke konnte die Identität recht schnell geklärt werden. Alle anderen Fragen blieben zum Teil aber bis heute offen. Elizabeth Short verkörperte das Schönheitsideal der 40er Jahre. Sie war schlank, aber nicht dürr. Stattdessen wurden ihre Beine als wohlproportioniert beschrieben. Sie hatte geschwungene Hüften und färbte sich ihre lockigen Haare pechschwarz. Sie schminkte sich ihre Lippen meist knallrot und steckte sich weiße Blüten ins Haar. Sie mochte kräftiges Make-up, hatte blaue Augen und eine sehr weiße Haut, wodurch sie auf Fotos wie eine Porzellanpuppe wirkte. Dieses Aussehen wollte die junge Frau nutzen und Model werden. Eben aufgrund genau dieses Aussehens bekam sie dann von den Reportern den Spitznamen die Schwarze Dahlia. Und Sex sells, auch nach dem Tod. Die Reporter damals stürzten sich auf den brutalen Mord an der jungen, schönen Frau. Damals gab es quasi einen Kampf zwischen den Tageszeitungen und einem Pressekodex oder einfach moralische Werte wurden dabei nicht wirklich beachtet. Dadurch war es dann sogar so, dass die Reporter direkt nach Bekanntwerden des Namens bei der Mutter von Elizabeth anriefen. Sie sagten der Mutter, Phoebe Short, aber nicht, dass ihre Tochter verstorben ist, sondern ziemlich makaber. Sie sagten, sie hätte einen Schönheitswettbewerb gewonnen und jetzt wollen sie einen Artikel mit vielen persönlichen Informationen über ihre Tochter schreiben. Die Schlagzeilen zum Mord an der jungen Frau waren wochenlang auf den Titelseiten. Wer war nun Elizabeth Short? Sie wurde am 29. Juli 1924 in Massachusetts geboren und Betty genannt. Ihr Vater, Cleo Short, entwarf Minigolfplätze und machte damit auch ganz gut Geld, sodass die Familie zwar nicht reich war, aber schon sehr gut davon leben konnte und auch recht schnell in ein eigenes Haus nach Medford zog. Allerdings kam dann Ende der 20er und in den 30er Jahren die Weltwirtschaftskrise. Ihr Vater, Cleo Short, war pleite. Eines Tages fand man sein Auto verlassen an einer Flussbrücke, also ging man einfach vom Offensichtlichen aus, dass der Vater Selbstmord begangen hat. Die Mutter zog mit ihren Kindern in eine kleine Kellerwohnung und arbeitete als Schneiderin und dann später als Buchhalterin. Aber dann, 10 Jahre nach dem angeblichen Tod, bekommt die Mutter, Phoebe Short, einen Brief von ihrem Mann. Denn in Wirklichkeit ist der Vater nach Kalifornien geflohen, um dort nochmal von vorne anzufangen und dabei nicht eine ganze Familie versorgen zu müssen. Er hat dann seiner Frau zwar angeboten, sie und die Kinder wieder aufzunehmen, aber die wollte nichts mehr mit ihrem Mann zu tun haben. Trotz der schweren wirtschaftlichen Zeit, und gerade damals war es ja auch für Frauen nicht besonders leicht, also noch viel schwieriger als heute, trotz alledem hat sie es damals geschafft, selbst genug Geld zu verdienen und sich ein gutes Leben aufzubauen. Also absolut starke Frau, und davon hat sich dann auch Elizabeth einiges abgeguckt. Es war sogar so, dass Elizabeth seit ihrer Geburt an Atembeschwerden litt und ihre Mutter machte es ihr dann möglich, als sie 16 war, über die Wintermonate zu Freunden nach Miami gehen zu können, um da eine Kur zu machen, die dann auch wirklich half. Mit 19 wollte sie dann ihren Vater in Kalifornien besuchen. Sie wollte aber nicht nur ihren Vater kennenlernen, den sie ja seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hatte, sondern sie wollte auch versuchen, Karriere in Hollywood zu machen. Und da ihr Vater in der Nähe von San Francisco wohnte, wollte sie ihn besuchen, um auch ihrem Traum etwas näher zu kommen. Das Problem war aber, ihr Vater war sehr konservativ eingestellt und Elizabeth war nun von einer Powerfrau großgezogen worden, die es alleine geschafft hat, damals mehrere Kinder ohne Mann aufzuziehen, und zu der damaligen Zeit war das wirklich nochmal um einiges schwerer als heute. Also der Vater verlangte quasi, dass seine Tochter die Hausfrau ersetzt und kocht, putzt und wäscht. Elizabeth wollte aber ihre Freiheit, Abenteuer erleben und ihrem Traum von der Hollywood-Karriere näher kommen. Das Zusammenleben klappte also nicht wirklich. Daher suchte sie sich dann 1943 einen Job in einer Poststelle eines Armeelagers in der Nähe von Santa Barbara. Zu Anfang soll sie da noch recht schüchtern gewesen sein, aber in dem Militärlager war sie sehr schnell von Soldaten umringt, die ihr sehr viel Aufmerksamkeit schenkten und sie sogar zur Schönheitskönigin des Camps wählten. Und sie sagten ja auch immer wieder, dass sie das Zeug zum Filmstar hätte. Dadurch wurde sie dann deutlich selbstbewusster. Das alles endete dann aber recht plötzlich, als sie im September 1943 mit einer Freundin und 2 Soldaten eine Party in einem Privathaus in Santa Barbara feierte. Denn die Polizei kam, löste die Party auf, und in den USA ist man ja erst mit 21 volljährig. Demnach war Elizabeth noch minderjährig, sie war erst 19, musste mit den Polizisten mitkommen aufs Polizeirevier und bekam eine Anzeige wegen unerlaubten Alkoholkonsums. Daher waren dann auch ihre Fingerabdrücke und Daten in der Datenbank der Polizei gespeichert, wodurch später so schnell festgestellt werden konnte, dass sie die Tote am Straßenrand war. Danach ist das Leben von Elizabeth aber auch erstmal recht unbeständig. Sie hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und reist eigentlich durch das ganze Land. Mal ist sie in Chicago, dann in Florida, später in Georgia. Und dann kehrt sie hinterher auch nach Massachusetts zurück. In der Zeit ist sie abends ständig in Bars und Nachtclubs unterwegs. Sie liebt alles daran. Die Musik, die Männer und die gesamte Atmosphäre. Da lernt sie Silvester 1944 dann auch einen Offizier der Luftwaffe kennen, Matt Gordon. Und sie verliebte sich. Die beiden sollen sich sogar verlobt haben und Elizabeth plante die Hochzeit, während Gordon noch im Krieg war. Allerdings bekam sie 8 Monate später die Nachricht, dass der Krieg zwar beendet sei, aber Matt Gordon einen Flugzeugzusammenstoß nicht überlebt hatte. Für Elizabeth brach eine Welt zusammen. Ungefähr 1,5 Jahre später, also im Winter 1945-46, kehrte sie dann aber zu einem lockeren Lebensstil zurück und suchte vor allem in Miami nach Aufmerksamkeit. Sie stürzte sich wieder ins Nachtleben, machte sich zurecht und zeigte sich ständig mit anderen Männern. Sie liebte es zwar, viele Verehrer zu haben, wurde aber nicht als Prostituierte beschrieben. Im Sommer 1946 ging es dann zurück nach Kalifornien und der Grund war ein Mann. Joseph Gordon Fickling war Leutnant der Air Force und sie hatte ihn ca. 2 Jahre vorher kennengelernt, dann musste er aber in den Krieg. Die Beziehung zwischen den beiden hielt nicht besonders lange, da er angeblich genervt davon war, dass sie ständig mit anderen Männern flirtete. Trotzdem blieben die beiden danach in Kontakt und er half ihr auch öfter aus, wenn sie mal wieder finanzielle Probleme hatte. Und die hatte sie quasi ständig. Sie zog wieder nach Los Angeles, einen richtigen Job hatte sie aber nicht und teilte sich zeitweise mit 8 anderen Frauen eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Alles, was sie an Geld hatte, steckte sie übrigens in Kleidung. Ihr war es nämlich wichtiger, gut auszusehen, als Essen zu haben. Dann zog sie plötzlich nach San Diego. Das war ungefähr, etwas mehr als ein Monat, bevor sie verschwand und getötet wurde. Warum sie das machte, weiß man aber nicht, denn auch dort hatte sie keinen Job oder Bekannte und schnurrte sich weiter durch, genauso wie in Los Angeles. Am 8. Januar 1947, also rund eine Woche bevor ihre Leiche gefunden wurde, lief sie ziellos durch San Diego, einem Mann namens Robert Manley fiel das auf. Er nahm sie mit in ein Motel und soll sie danach auf eigenen Wunsch wieder nach L.A. mitgenommen haben. Er habe sie dann vor dem Biltmore Hotel abgesetzt. Und genau das ist auch der letzte bestätigte Aufenthaltsort von Elizabeth Short. Was danach genau passiert sein könnte, wurde nie genau geklärt. Vielleicht traf sie ihren Mörder direkt am 9. Januar, vielleicht aber auch erst am 14. Januar. Es blieben sehr viele Fragen offen, obwohl die Polizei sofort die Ermittlungen aufnahm. Denn es fiel auch sofort auf, dass all ihre persönlichen Gegenstände und Kleider fehlten. 40 Polizisten befragten also alle Anwohner im Umkreis von 2,5 Kilometern um den Fundort. Sie durchwühlten Mülleimer und öffneten Gullis, aber es konnte nichts gefunden werden. Der Vater von Elizabeth, Cleo Short, war in der Zwischenzeit nach L.A. gezogen und wohnte nur 5 Kilometer vom Fundort entfernt. Er wurde auch verhört, gab aber an, zu seiner Tochter seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt zu haben, beschwerte sich noch darüber, dass sie damals den Haushalt nicht für ihn machen wollte und weigerte sich sogar, die Leiche zu identifizieren, weshalb dann die Mutter extra von der Ostküste anreisen musste. Die Ermittlungen ergaben dann aber auch, dass er nicht der Mörder gewesen sein kann. In den Monaten nach dem Tod wurden mehrere tausend Leute von der Polizei befragt, die Kontakt zu Elizabeth hatten. Aber auch 2 Jahre nach dem Mord gab es noch nicht mehr Antworten oder sogar eine Lösung für den Fall. Die Presse vermutete deswegen, dass ein berühmter oder einflussreicher Mann etwas damit zu tun haben könnte. Und weil es so hohen öffentlichen Druck gab, wurde dann tatsächlich ein Sonderermittler damit beauftragt, die ermittelnden Beamten, den Fall und auch die gesamten Ermittlungen zu überprüfen. Nach 2 Jahren war die Liste mit den Tatverdächtigen immer noch sehr lang. 22 Personen standen auf der Liste. Der Sonderermittler konnte die Liste dann immerhin auf 6 Personen eingrenzen. Dabei spielte die Brutalität und auch die Sauberkeit eine große Rolle. Denn nur jemand mit Erfahrung und Fachwissen könnte eine Leiche so zerteilen und Organe ausbluten lassen. Es könnte sich also auch um einen Serienmörder handeln. Das war immer wieder im Gespräch, allerdings konnte der Fall nie einer anderen Mordserie zugeordnet werden, denn die Vorgehensweise bei dem Mord an Elizabeth war ja durchaus sehr speziell und auffällig. Unter den 6 Tatverdächtigen ist jemand, der 1950 schon mal einer der Hauptverdächtigen war und immer wieder in den Vordergrund kommt. Dr. George Hodel. Er war Gynäkologe und hätte die nötige Ausbildung gehabt, um einen Mord so durchführen zu können. Aber das waren natürlich nicht die einzigen Indizien. Hodel stand schon einmal im Fokus von Ermittlungen, weil 1945 seine Sekretärin an einer Überdosis Drogen starb und es schien so, als sei das kein Unfall gewesen, sondern ein Mord, um finanziellen Betrug zu vertuschen. Das konnte ihm aber nie nachgewiesen werden. Außerdem wurde er 1949 beschuldigt, die jugendliche Tochter seiner Frau, also seine Stieftochter, missbraucht zu haben. Er wurde aber freigesprochen vor Gericht. Trotzdem bekam der Fall damals sehr viel Aufmerksamkeit. Da er schon ein Jahr später auf der Liste der Tatverdächtigen im Fall Elizabeth Short stand, hörte die Polizei damals sein Telefon ab. Die abgehörten Gespräche wurden dann auch abgetippt und 1999 wurden diese Manuskripte veröffentlicht. Darin stehen Anspielungen sowohl auf den Tod an seiner Sekretärin als auch an Elizabeth Short. Im April 1950 hatte die Polizei dadurch genug Beweise zusammen, um Hodel wegen Mordes anzuklagen. Der bekam das aber irgendwie mit und floh nach Asien. Er kehrte nie wieder in die USA zurück und verstarb schließlich 1990 in Asien. Er hatte aber einen Sohn, der noch in den USA lebt, und zwar ist das Steve Hodel, und der war Detective beim LAPD Morddezernat. Der versuchte nun Beweise dafür zu finden, dass sein Vater der Mörder von Elizabeth Short war. Er machte das damalige Haus der Familie ausfindig und Leichenspürhunde signalisierten auch noch nach Jahren, dass es mal eine Leiche im Keller gegeben haben muss. So sammelte Steve zahlreiche Indizien und verfasste 2 Bücher darüber, aber einen handfesten Beweis hat er nicht gefunden. Bis heute gilt der Fall als ungeklärt. Inzwischen ist der brutale Mord über 70 Jahre her und entsprechend sind die Tatverdächtigen und Zeugen heute größtenteils verstorben. Da es einer der größten und brutalsten Fälle in den USA war, gibt es auch zu diesem Fall sehr viele Bücher, Filme und Dokumentationen, die überwiegend alle unter dem Titel Die schwarze Dahlia zu finden sind. Das war der Podcast True Crime Geschichten weltweit.